Korso. Kunst und Pop.
Der Podcast mit Kolja Unger und
Jens-Kevin Georg.
Und wir sprechen über ihren Kurzfilm Kruste. Für den werden sie als Nachwuchsregisseur am 14. Oktober in London mit dem Studenten-Oscar ausgezeichnet. In Kruste geht es um eine sehr schräge Familientradition. Aber bevor wir tiefer in diese einsteigen, eine persönliche Frage vorab. Wir sitzen hier ja gerade im Studio in Köln uns gegenüber. Haben Sie, Jens Georg, irgendwelche besonderen Narben, die vielleicht etwas über Ihr Leben aussagen?
Oh ja, auf jeden Fall. Es ist vor allem meine erste Narbe, die auch sehr inspirierend war für Kruste. Die hat mir einer meiner besten Freunde verpasst beim Schlittschuhlaufen, als er sich dazu entschlossen hat, seine Kufe in mein Schienbein zu kicken. Und ich dann plötzlich gar nicht mal so soft und auch weinerlich, wie ich zuvor war, darauf reagiert habe. Ich habe dann irgendwie plötzlich, ja, in Anführungsstrichen, wie ein Mann das Ganze genommen. Das war neu für mich.
War das dann auch so eine Art Initiationsritus? Sie sagen jetzt, wie ein Mann das nehmen?
Na, ich habe zumindest gemerkt, dass ich irgendwie über diese Kühle, mit der ich reagiert habe, also sehr, sehr abgeklärt auf das Ganze reagiert habe, dass ich da sehr stolz auf mich war und dass ich eben sehr froh war, dass ich nicht geweint habe, dass ich beim Nähen des Ganzen cool geblieben bin und so. Und so erst rückblickend, auch jetzt im Reflexionsprozess über Kruste, habe ich mich schon sehr viel damit auseinandergesetzt, ob ich in dem Moment vielleicht etwas auch verloren habe von mir selbst.
Was könnte das denn sein, was man verliert, wenn man wie ein Mann reagiert?
Ich glaube, so einen gewissen Zugang zu seiner Sensibilität und zu seiner Weichheit ist, glaube ich, einfach so ein Verhärtungsprozess, der sich in so einem Moment sehr deutlich manifestiert hat.
Dieser Verhärtungsprozess, wir sind schon die ganze Zeit im Metaphorischen, der bildet sich natürlich auch, wenn wir von Kruste sprechen, auf einer Wunde. In Kruste sind Narben nämlich das, was eine Familie zusammenhält. Ein äußerlich stark gezeichneter Vater besucht mit seinen zwei Kindern den Großvater, damit sich die Kinder quasi als Initiation Verletzungen und Narben zuziehen. Was ist das für eine Familie?
Ich glaube, auch wenn sich das Ganze jetzt erstmal so überhöht anhört, passiert das ganz häufig bei uns gesellschaftlich, dass Dinge, die eigentlich einen Schaden haben, zum Initiieren gehören oder gemeinschaftsstiftend sind. Sei es beispielsweise das Alkoholtrinken, das körperlich schädlich ist, aber trotzdem irgendwie zum Gruppenbilden dazugehört.
Also so eine Konfirmation, 14 quasi. Sind die Leute und saufen sich schon die Hucke voll, ja, okay.
Genau, und wir haben das immer auch, als wir im Team besprochen haben, auch immer in so religiösen Metaphern besprochen. Da gibt es eine Taufe und für mich auch das Alter, in dem ich eben konfirmiert wurde, ist auch das Alter, in dem Fabi ist. Also so diese Überschreitung von gewissen Schwellen sind schon auch in unserer Gesellschaft nicht immer nur schön, sondern manchmal auch eben mit Mutproben oder Schmerz oder mit dem Beweis von irgendeiner Belastungsfähigkeit verbunden.
Fabi haben Sie eben erwähnt, das ist das ältere Kind, der Sohn, und es gibt noch Bea. Die Kinder haben ein unterschiedliches Verhältnis zu dem Ritual. Während Bea versucht, auf einer Ahnentafel zu landen, wo alle Familienvorfahren mit ihren jeweiligen Verletzungen gezeigt werden, versucht Fabi eben der Gewalt zu entkommen. Was würden Sie sagen? Ist das überhaupt möglich, so einer, ja, vielleicht schon kulturell im Familiengedächtnis geformten Gewalt zu entkommen?
Ich glaube, was ich mit Kruste mir auch selber sagen wollte, ist, wie tief Dinge in einem drinstecken, auch wenn man vielleicht rational sich davon lösen möchte, auch wenn man, ja, in seinem eigenen Wertesystem gegen manche Dinge ist, sind manche Sozialisierungen so fest verankert in jemandem, dass es eben schwer ist, dieses Bedürfnis, es eigentlich erfüllen zu wollen, zu unterdrücken oder von sich zu weisen. Das ist mir eben im Schreibprozess sehr bewusst geworden und deshalb wollte ich eben mit Fabi, mit der Figur eben zeigen, dass auch Fabi in einem inneren Zwiespalt ist. Will er es oder will er es nicht?
Im Abspann nennen sie Kafkas Verwandlung als eine Referenz für den Film. Wenn Fabi so eine Art moderner Gregor Samsa ist, was ist denn dann das Ungeziefer, in das er sich verwandelt?
Ich wollte dem Samsa so ein bisschen das Leid nehmen, weil ich eigentlich, als ich die Verwandlung gelesen habe, konnte ich sehr stark mitempfinden mit dieser Reise, die er durchmacht. Aber aus meiner Perspektive ist das Ungeziefer ja etwas, was vielleicht hochgehalten werden sollte, was etwas ist, worauf Samsa vielleicht auch stolz sein dürfte. Das, was ihn quasi abhebt, das, was er halt in dem Moment ist. Ich wollte mit Kruste vielleicht Samsa sagen, es ist okay, dass du jetzt das Ungeziefer bist. Und so wollte ich dann auch die Reise, die Fabi durchmacht, wollte ich dann eben auch sein, dass er dann am Ende zu dem Fabi, der Unversehrte ist, vielleicht zurückkommt und da als Außenseiter in seiner Familie zu sich stehen kann.
Okay, das Ungeziefer als Symbol des Außenseitertums innerhalb der Familie, wobei natürlich Gregor Samsa bei Kafka daran zugrunde geht. Ich habe das Gefühl, das sind jetzt starke Bilder. Wir sehen zum Beispiel so eine Achterbahn, die sehr, sehr sicher zusammenstürzt und zu einem großen Unfall bei einem kleinen Kind führen wird. Die wahre Gewalt aber, und das war mein Eindruck, drückt sich nicht eben in diesen blutenden Wunden, die man auch sieht, oder der Gefahr für die Kinderkörper aus, sondern in den Erwartungen der Erwachsenen an sie. Wie haben Sie diese Erwartungen mit Ihren SchauspielerInnen und vielleicht auch mit der Kamera und im Schnitt ausgearbeitet?
Also das Zyklische war da immer ein großes Thema, dass es vom Ältesten nach unten immer wieder weitergegeben wird, eben diese Erwartung, dass Opa Winnie wahrscheinlich jemanden hatte, der das an ihn weitergetragen hat und er das eben an seinen Sohn, Vater Otis, weitergetragen hat und Vater Otis, auch wenn er das vielleicht nicht unbedingt möchte, jetzt an Fabi weitergibt und dass dieser Zyklus quasi der Zyklus der Gewalt dann eben ist. Ich habe in der Konzeption der Figuren, das habe ich auch mit den drei Männern eben vor allem, also mit den drei, der eine ist ja auch ein Junge, besprochen, dass alle drei Figuren eigentlich wie eine Figur konzipiert sind, aber in unterschiedlichen Lebensphasen. Das heißt, Sven Hönig, der den Vater gespielt hat, konnte immer mehr auch abgucken, wo bewegt sich Heinz Wanicek, der den Opa spielt, dahin will er quasi, dahin strebt er hin. Auch im Verlauf des Films entwickelt er sich immer mehr in diese Richtung. Und Fabi, währenddessen habe ich mit Philipp immer wieder besprochen, dass auch sein Vater eben leidet unter dem und dass bei ihm die Gefahr eher besteht, wenn ich nicht den Absprung finde aus diesem Zyklus, dann werde ich so wie mein Vater und werde quasi zum Zwiebeljungen. Das ist so das Symbol der Schande, dass der Vater sich an einer Zwiebel verletzt hat und nicht eine coole Narbe bekommen hat. Und so haben wir das Ganze eben in so einer Hierarchie betrachtet, in so einer chronologischen Hierarchie betrachtet. Das hat sehr viel Spaß gemacht zu gucken, wann guckt man sich Dinge ab. Also wann werden Verhaltensmuster kopiert auch, das macht Bea zum Beispiel, also das Mädchen, sehr viel bei ihrem Großvater. Und wo kann man eben Spiegelungen und auch Abgrenzungen ausarbeiten?
Also eine höchst soziologische Herangehensweise. Der Studenten-Oscar, der bedeutet ja auch eine internationale Aufmerksamkeit auf ihr filmisches Schaffen. Wofür möchten Sie diese Aufmerksamkeit nutzen?
Das eine, worauf ich gerne aufmerksam machen möchte, quasi in meiner Haltung als Filmemacher, ist, also ich bin selber Arbeiterkind. Das ist eine Branche, in die ich jetzt so langsam einen Fuß reinbekomme, die vielleicht nicht für Arbeiterkinder ausgelegt ist. Und deshalb sage ich jetzt auch hier, also alle Leute, die irgendwie Zugänge nicht hinbekommen, die Hilfe bei der Aufnahmeprüfung oder so brauchen, bei Filmschulen, kommt immer gerne zu mir. Da helfe ich immer gerne, gebe gerne Feedback, weil die Branche schon recht elitär gestaltet ist und auch die Art und Weise, wie ich die Figuren in Kruste aufgebaut habe, war eher zu gucken, wie kann man eine gewisse Verschrobenheit abseits von so einer akademischen Mittelschicht.
Ja, von diesem Habitus, der sich immer wieder reproduziert, ohne dass man dafür was tun muss, ne?
Genau. Und deshalb wollte ich dann eben, ich selber bin nicht so aufgewachsen wie ein Kruste, das ist schon eine Überhöhung, aber
das beruhigt mich.
Ja, es ist aber trotzdem so, dass ich irgendwie eine andere Härte, wie ich sie beispielsweise jetzt in der deutschen Filmlandschaft, die eben sehr akademisch geprägt ist, kenne oder beobachten durfte, dann eben da reinbringen wollte. Das ist mir das eine Anliegen. Und natürlich hoffe ich, jetzt auch für unser Team gesprochen, dass wir jetzt dadurch eine Aufmerksamkeit bekommen, die auch eben der Branche symbolisiert, hey, hier sind junge Leute und macht uns mal die Türen auf, damit wir arbeiten können. Weil nur weil wir jetzt einen Oscar bekommen, heißt es nicht, dass wir jetzt mit Jobs überhäuft werden. Deshalb, ne, wir haben tolle Leute bei uns und gebt denen Jobs. Also das ist es, glaube ich, was so, das sind so diese, das eine ist das Soziale, wo ich sage, wo ich, glaube ich, eine Repräsentation mittragen möchte. Und das andere ist eben, dass die Branche nicht besonders durchlässig ist für junge Talente in Deutschland.
Angenommen, jetzt geht so eine Tür auf, was ja gut sein kann. Gibt es denn ein Thema oder eine Geschichte, die Sie derzeit nun nach Kruste umtreibt?
Ja, voll. Also ich arbeite gerade an meinem ersten Langstoff. Siebenbürgen-Limbo. Ich bin selber Siebenbürger Sachse. Das heißt, ich bin Teil einer deutschen Minderheit, die für 800 Jahre in Rumänien gelebt hat. Und recherchiere gerade sehr viel an einem Stoff, der sich in der Zeit um die rumänische Revolution bewegt. Ähnlich wie bei Kruste beschäftige ich mich da gerade sehr viel mit Riten und Bräuchen und Traditionen, die dort eben nach der rumänischen Revolution mit dem Übergang der Siebenbürger Sachsen nach Deutschland sehr stark aufgebrochen wurde. Und ja, gerade interessiere ich mich sehr dafür, was wir als Individuen verlieren vielleicht dadurch, wo das vielleicht auch ein Aufbruch sein kann, wenn man sich von alten Verhaltensmustern loslöst und was das eigentlich für das Individuum bedeutet, wenn da so eine Gemeinschaft ist, die sehr durchritualisiert ist. Und was passiert, wenn das wegbricht? In dem Zeitraum bewege ich mich gerade.
Wieder auch ein soziologischer Zugang. Freut mich. Und das war auch der Corso-Podcast-Show mit Kolja Unger.
Und Jens-Kevin Georg.
Weitere Folgen finden Sie in der kostenfreien Deutschlandfunk-App und den Kurzfilm Kruste. Den gibt es in der ebenfalls kostenfreien Dreisat-Mediathek zu sehen. Zumindest so lange, wie es Dreisat noch gibt.
Corso. Kunst und Pop.